Wir haben eben schon mal einen Moment der Stille und Ruhe gehabt, wo wir natürlich auch, weil das in der Regel hilft, nicht abgelenkt zu sein, in der Regel ja auch die Augen schließen. Ich lade uns jetzt nochmal dazu ein, für einen kurzen Moment die Augen zuzumachen. Und zwar begeben wir uns jetzt mal auf eine Art gedanklichen Spaziergang. Also jetzt ist so ein bisschen unsere Vorstellungskraft gefragt, beziehungsweise das, was wir auch täglich vielleicht erleben. Und zwar stellen wir uns mal unsere Wohnung vor, unser Haus vor. Schließt die Augen, stellt euch eure Wohnung vor, euer Haus, und stellt euch vielleicht vor, so wie ihr das heute auch gemacht habt, ihr seid auf dem Weg zum Gottesdienst in die Gemeinde und ihr kommt gerade aus der Haustür heraus. Welche Menschen sehen wir? Welche Menschen begegnen uns da? Ich nenne mal ein paar Beispiele und jeder kann das für sich selber mal einfügen, wen er da so vor seinem inneren Auge sieht. Also da ist zum Beispiel die junge, alleinerziehende Mutter aus dem Stockwerk über uns, die gerade hastig mit ihrem Kinderwagen und ihren Einkäufen durch die Haustür läuft. Draußen treffen wir dann den Hausmeister und grüßen freundlich, leider erhalten wir keine Antwort. Auf dem Weg zum Auto oder zum Bus, da sehen wir dann die Nachbarskinder auf dem Parkplatz nebenan Fußball spielen. Die sind heute wieder ohne elterliche Aufsicht. Wahrscheinlich sind die Eltern wieder auf Arbeitssuche. Sie sind ja erst vor einigen Monaten aus Syrien und Afghanistan hier angekommen. Bevor wir dann ins Auto steigen, da sehen wir dann den älteren Herrn, der jeden Tag um genau diese Uhrzeit mit seinem Hund spazieren geht. Er sagt selten mehr als ein paar Worte, aber er hat immer so ein schönes, warmes Lächeln auf den Lippen. Auf der Fahrt zur Gemeinde, da können wir dann den Blick auf ein paar andere Fahrer erhaschen. Da ist der junge Mann südländischen Aussehens, der seinen kleinen Polo aufgemotzt hat. Da sind die beiden Frauen, die sich angeregt unterhalten und fast einen Unfall bauen, stattdessen aber lieber uns anhupen. Da ist noch der Busfahrer und der LKW-Fahrer aus Osteuropa. An der Gemeinde angekommen, da begegnen uns dann unsere Freunde und Bekannte. Es sind die Menschen, die wir hier wöchentlich treffen, wo wir auch ganz froh sind, dass wir nicht unsere Arbeitskollegen auch noch am Wochenende sehen müssen. Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ganz verschiedenen Hintergründen und Familiensituationen. Ihr könnt jetzt gern eure Augen wieder öffnen. Das sind natürlich jetzt nur ein paar Beispiele. Ihr habt selber eure Personen, die ihr so kennt, und was ich hier beschrieben habe, ist an manchen Stellen vielleicht auch etwas klischeehaft oder stereotypisch. Darum geht es nicht in erster Linie, sondern wir werden feststellen, hier und da kommt uns das bekannt vor und wir wissen, an wen wir da vielleicht denken, wer uns so begegnet, wem wir so begegnen. All diese Menschen sind um uns herum. Ich glaube, Manfred, wir haben es nicht getestet vorher, du darfst gerne dann eins weiterklicken. Manche von diesen Menschen kennen wir besser. Manche, die kennen wir nur vom Sehen her, andere begegnen uns zum ersten Mal, zum Beispiel im Straßenverkehr. Nicht mit jedem dieser Menschen werden wir wirklich in Kontakt kommen oder eine persönliche Beziehung haben oder führen. Aber alle diese Menschen haben eine Sache gemeinsam. Sie sind Teil dieser Gesellschaft hier, in der wir leben. Und das ist eine Gesellschaft, die könnte man natürlich jetzt mit unzähligen Worten umschreiben und man könnte aus ganz vielen Bereichen Beispiele anbringen. Aber vielleicht ein Aspekt, der uns natürlich als Christen immer wieder auffällt und auch stört und mit dem wir auch ringen, ist der, dass wir wissen, dass es eine Gesellschaft ist, die, wo wir manchmal wirklich das so empfinden, dass sie aufgrund ihrer Pluralität, also der Vielfältigkeit, dem Einfluss von ganz unterschiedlichen Strömungen, ob das jetzt die Wissenschaft ist oder ganz andere Religionen, dass wir die häufig als sehr gottlos empfinden. Und wir sehen ganz häufig, vor allem wenn wir diese Menschen besser kennen, dass sie auf der Suche sind. Dass sie auf der Suche sind auch nach Spiritualität. Menschen suchen an ganz vielen unterschiedlichen Orten. Dass sie nach etwas Größerem suchen, aber sie suchen eben nicht dort, wo wir Hoffnung und Erlösung gefunden haben. Und gleichzeitig sind da all die Menschen aus der Gemeinde, die vielleicht Christus kennen, aber die auch eine ganze Menge an Schwierigkeiten und Herausforderungen mit sich bringen. Schwierigkeiten, die sich nicht immer trotz Gebet und Gemeinde und gehorsamer Nachfolge aufgelöst haben. Und teilweise gehören wir selbst ja auch zu diesen Menschen. Die Bibel, die spricht von sehr ähnlichen Situationen wie unserer hier in Deutschland. Also die Bibel kennt Situationen, die zumindest im Allgemeinen nicht so viel anders sind wie das, was wir hier erleben. Wir lesen das immer wieder in der Geschichte, wo Gottes Volk sich in einem Umfeld befand, wo ganz unterschiedliche Kulturen und Glaubensrichtungen und Lebensstile existierten. Ob das jetzt in der Sklaverei war, in Ägypten mit den vielen Göttern, ob das die heidnischen Völker Kanaans waren, die um Israel herum lebten und beeinflussten, ob das jetzt Babylonien war mit dem König Nebukadnezar, der selbst angebetet werden wollte. Immer wieder musste Israel lernen, wie es in dieser Welt, mit diesem Umfeld zurechtkommt. Und Gottes Anweisungen, wenn man nach einem roten Faden sucht, die waren immer ganz klar, die Israeliten sollten so untereinander leben, dass die anderen Völker dadurch auch diesen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kennenlernen konnten, dass sie auf ihn aufmerksam würden. Das sehen wir in den Gesetzen der Tora, genauso wie in den Worten der Propheten, wenn zum Beispiel Jesaja schreibt, merke auf, mein Volk, und höre auf mich, denn von mir geht die Weisung aus und mein Recht wird den Völkern zum Licht. Israel als Licht der Völker, das, was letzten Endes wirklich nur Jesus erfüllen kann. Und bei den Fragen am Anfang haben wir gesehen in der Bergpredigt, wie das aussieht, wenn seine Nachfolger Licht der Welt werden und welches Verhalten im Reich Gottes gilt, damit andere auch auf diesen Gott aufmerksam werden. Und auch die neutestamentliche Gemeinde musste sich mit diesem Umfeld vertraut machen, beziehungsweise musste damit umgehen lernen. Eine Gesellschaft mit unterschiedlichen Strömungen, eine sehr multikulturelle Gesellschaft. Und das bedeutet nicht zwangsläufig ausschließlich, dass multikulturell bedeutet, dass das alles Menschen waren, die nicht Christen wurden. Aber Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Da kamen Menschen aus unterschiedlichen Nationen zum Glauben. Wir haben das ja in den letzten Wochen in der Apostelgeschichte gesehen. In Rom zum Beispiel, in der Gemeinde, da kamen Menschen aus dem Orient zusammen. Griechen, Juden aus Palästina und der Diaspora, Einwohner Roms selbstverständlich auch und dann Angehörige auch der westlichen Völker. Und in so einem solchen Umfeld mit Menschen unterschiedlichster Prägung innerhalb wie auch außerhalb der Gemeinde bewegten sich die Christen. Und wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie das aussah, wenn Gemeinde dann mit den Menschen dort in Kontakt trat. Auch wenn wir jetzt hauptsächlich auf Jerusalem geschaut haben und auf die Anfänge der Gemeinde und noch nicht so sehr dann auf die Missionsreisen des Paulus zum Beispiel. Aber da haben wir schon mal so einen Eindruck gekriegt, wie so etwas aussehen kann. Und heute gibt es noch mal ganz konkrete, wir Deutschen mögen das ja so als Regelwerk, als Richtlinien, denen wir folgen können. Heute gibt es noch mal klare Hinweise von Paulus, wie das Miteinander mit diesen Menschen aussehen soll. In seinem Brief an die Römer, da schreibt er in Kapitel 12, dass alle Gemeindeglieder wie Teile eines Körpers zusammengehören. Und das bezieht er dann vor allem, haben wir letzte Woche auch schon mal erwähnt, auf die von Gott gegebenen Gaben. Aber dann in den Versen 9 bis 21 wird es konkret, wo Paulus ein Beispiel gibt, beziehungsweise Hinweise darauf, wie Gemeinde handeln und leben soll, sowohl untereinander als auch gegenüber den Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören. Ich mache jetzt immer so, Manfred, und dann weißt du, es geht weiter. Römer 12, Verse 9 bis 21. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse und haltet euch unbeirrbar an. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Die Antwort darauf, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen, die kommt für uns wahrscheinlich nicht besonders überraschend. Vor allem, wenn wir an Jesus denken und die Frage, die ihm gestellt wurde nach dem höchsten Gebot. Wir sollen Menschen mit Liebe begegnen. So weit, so gut. Nächstenliebe gehört zum christlichen Glauben, das wissen wir. Aber wie sieht diese Liebe eigentlich aus? Auch dazu gibt es an anderen Stellen auch nochmal Hinweise von Paulus und von anderen Autoren. Aber hier, in unserem Abschnitt, da möchte Paulus Liebe definieren. Und zwar dadurch, dass er eben sagt, wie liebevolles Verhalten aussieht. Und Vers 9, den wir gelesen haben, der dient sozusagen als Einleitung, als Zusammenfassung dieses ganzen restlichen Abschnitts, mit dem wir hier zu tun haben. Und Paulus sagt, die Liebe, die soll echt sein, sie soll nicht geheuchelt sein. Und der Gedanke, der dabei mitspielt in dem griechischen Wort, der hat etwas mit Schauspiel zu tun, mit Schauspielerei. Wo Paulus sagt, Liebe soll nicht geschauspielert sein. Wir sollen niemandem etwas vorspielen, wenn wir ihm liebevoll begegnen. Es geht nicht darum, dass wir halt so tun, als würden wir lieben. Sondern wir sollen tatsächlich lernen zu lieben. Liebe heißt natürlich nicht nur, dass man jetzt alles gut und richtig findet. Die Liebe, die kann sich in einem Ja ausdrücken, hier in dem Guten, unbeirrbar an dem Guten festhalten. Und sie kann sich auch in einem Nein ausdrücken, zu dem Bösen zum Beispiel. Diese Liebe, die soll das Gemeindeleben bestimmen. Und es ist interessant, wenn man das sich hier so durchliest, Herzlichkeit, geschwisterliche Liebe, Paulus, der benutzt hier eine sehr gefühlsbetonte Sprache. Sozusagen wie die beste Familie der Welt, die man sich vorstellen kann. Genau so nah und so herzlich, nahezu intim liebevoll soll die Gemeindefamilie sein. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich den anderen und seine Nöte höher achte als meine eigenen Bedürfnisse. Das kann dann natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Es kann zum Beispiel heißen, dass ich jemandem zuhöre, obwohl ich eigentlich lieber meine Ruhe haben möchte. Es kann sein, dass ich jemandem in Not konkret Hilfe anbiete, weil sich der andere vielleicht auch nicht traut zu fragen, ohne wohlgemerkt, dass ich mich jetzt aufdränge dadurch. Und es kann auch sein, dass ich jemanden zu mir nach Hause einlade. und dass ich ihn versorge mit Essen und mit Trinken und vor allem aber auch mit Gemeinschaft. Jetzt ist das ja zum Glück auch langsam wieder möglich. Dass ich mit jemandem zusammen bin, der vielleicht jetzt auch nicht unbedingt zu meinen engsten Freunden in der Gemeinde gehört, sondern jemand ganz anderes, den ich nicht als erstes unbedingt wählen würde. Das griechische Wort für Gastfreundschaft ist Philoxenia. Weiß jemand, was Xenophobie ist? Schon mal gehört den Begriff? Kommt manchmal in den Medien vor. Maritza, du nickst. Xenophobie ist das Wort, das benutzt wird für Fremdenfeindlichkeit oder Fremdenhass. Also das, was auch, es wird häufig benutzt, wenn es auch um Rassismus und solche Dinge geht, aber eben natürlich nicht nur, auch bei der Flüchtlingswelle war das ein Begriff, der häufig vorkam. Xenophobie ist Fremdenfeindlichkeit und Philoxenia heißt den Fremden liebend. Sozusagen genau das Gegenteil. Gastfreundschaft heißt nicht, dass ich meinen Freund, denjenigen, den ich so gerne mag, zu mir einlade, auch wenn das natürlich dazugehört. Gastfreundschaft bedeutet, dass ich den anderen, den, der mir persönlich fremd ist, in den ich mich vielleicht gar nicht so gut hineinversetzen kann, den soll ich lieben. Vielleicht ist das der, der halt nicht dieselben Interessen hat wie ich. Vielleicht ist es die Person, mit der niemand redet, weil sie sich so seltsam verhält. Vielleicht ist es auch der Mensch, der zwar an Christus glaubt, es geht ja hier um das Zusammenleben in der Gemeinde erstmal, der aber einen ganz anderen kulturellen Hintergrund hat als ich und der mir daher irgendwie fremd anders ist. So oder so, in der Gemeinde soll Gastfreundschaft geübt werden. Und Paulus nennt drei Quellen oder Hilfen, die uns bei einem solchen Gemeindeleben helfen können. Und es ist ganz spannend, wie er das hier ausdrückt. Die Übersetzung hier gibt das zugegebenermaßen nicht ganz so gut wieder. Das Feuer des Heiligen Geistes soll in uns immer stärker werden, das ist richtig. Wir kennen wahrscheinlich die Übersetzung von Luther, wo er sagt, seid brennend im Geist, aber auch darunter können wir uns noch nicht so richtig viel vorstellen. Paulus benutzt hier das Wort aus der Küche im Prinzip. Es geht darum, dass wir uns vom Heiligen Geist regelrecht durchglühen lassen, durchkochen lassen. Wir sollen brennen, voll von Heiligem Geist erfüllt sein. Und wir wissen, wir haben das ja auch immer wieder jetzt erwähnt, dass das damit zusammenhängt, dass wir ihn suchen. Dass wir Gott suchen. Im Gebet, Bibel lesen. Aber auch mit den anderen Punkten, die Paulus hier noch erwähnt. Wenn es schwierig wird, wenn es schwierige Momente gibt, dann sollen wir nicht die Hoffnung wegwerfen. Bleibt dran, sagt Paulus. Haltet euch fest an Christus. Bleibt dran, bleibt dabei, gebt die Hoffnung nicht auf. Wie das ja das Lied, das wir immer mal wieder gerne auch singen, aussagt, seid fröhlich in der Hoffnung. Das kommt hier aus dieser Stelle. Und in allem brauchen wir natürlich Gebet, Gebet, Gebet. Und all diese Dinge tragen dann dazu bei, dass wir den Menschen in der Gemeinde, die ganz natürlicherweise, das ist nichts Überraschendes, dazu brauchst du keine Wissenschaft, das wissen wir, die Menschen, mit denen ich in der Gemeinde zusammen bin, die sind anders als ich. Die sind anders. Nicht jeder kann ich sein. Ich bin ich, die anderen sind die anderen. Und diesen Menschen sollen wir mit Liebe begegnen, mit echter Liebe. Jetzt wissen wir, innerhalb der Gemeinde, da kann der Umgang natürlich schon manchmal herausfordernd sein, der Umgang miteinander. Das gibt es immer wieder. Aber wir wissen auch, es leuchtet in der Regel uns ja ein, wir sollen einander so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Daran soll man erkennen, dass wir zu Christus gehören. Das sagt Jesus im Johannesevangelium. Und unter gleichgesinnten Freunden, da geht das ja auch gut. Wenn man ein gemeinsames Ziel hat, so wie Paulus das auch sagt in unserem Text, dann kann man auch schon mal über so ein paar unterschiedliche Meinungen bei theologischen Detailfragen oder über die Frage, welche Farbe jetzt die neuen Vorhänge haben sollen, wenn es denn welche gäbe, da kann man mal drüber hinwegsehen. Schaffen auch nicht alle Gemeinden, das ist kein Witz. Also da ist auch schon mancher Streit drüber entbrannt. Aber trotzdem, gleichgesinnt, dann passt das. Aber mit Menschen außerhalb der Gemeinde kann es manchmal doch auch schon schwieriger werden. Nicht immer, aber wenn ja, wie gehen wir dann mit Menschen um, die nicht zu unserer Gruppe hier gehören, nicht zur Gemeinde gehören? Ich habe mal von einem Bekannten gehört, wie er mit Schrecken festgestellt hat, und er war sehr ehrlich an dieser Stelle, dass er, wenn er einen Menschen neu kennenlernt, dass er zunächst erstmal für sich einordnet, nicht ob die Person freundlich oder sympathisch ist oder eher nicht, sondern einordnet, ob diese Person Christ ist oder nicht. Und als mir die Person das gesagt hat, habe ich gemerkt, ja, diese Gedankengänge kenne ich auch. Habe mich dann ein Stück weit wiedererkannt. Und meine Beobachtung ist, dass das manchen Christen so geht. Sicherlich auch nicht jedem. Da will ich niemanden unter Generalverdacht stellen. Darum geht es nicht. Aber je nachdem, wieso die Kategorisierung ausfällt, ob jemand, der mir begegnet, Christ ist oder nicht Christ ist, dementsprechend fällt auch der Umgang mit diesen Menschen aus. Also offen und herzlich, wenn sie Christen sind, oder so ein bisschen skeptisch, manchmal fast bedauernd, wenn sie keine Christen sind. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal so erlebt haben, aber es ist häufig so, dass wir die Welt so für uns auch ein Stück weit einordnen. Ja, wir stellen die Fragen, welcher Politiker ist eigentlich Christ oder handelt wenigstens christlich? Welcher Schauspieler ist Christ? Ist das jetzt christliche Musik oder einfach nur ein guter Text mit einer schönen Melodie, aber halt von jemandem, der kein Christ ist? Und wie ist es eigentlich bei den Flüchtlingen? Sollen wir die reinlassen, die dann Christen sind, und alle anderen lassen wir draußen, die Muslime oder Atheisten oder wie auch immer sind? Also entsprechend fällt unsere Bewertung auch so ein bisschen aus. Und vielleicht erkennen wir uns da wieder, vielleicht nicht. Ich habe mich damals bei diesem, als die Person das gesagt hat, so ein Stück weit wiedererkannt. Und es ist ja auch logisch ein Stück weit. Und diese Einordnung hat auch ein Stück weit ihren Platz. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise zum Siegfried gehen würde und denken würde, dem muss ich jetzt nochmal das Evangelium erklären, das hätte keinen Sinn, weil ich ja weiß, der Siegfried, der gehört hier dazu, dem muss ich nicht erst nochmal hier das Evangelium erklären, weil er das gut kennt. Er würde mich wahrscheinlich komisch anschauen, wenn ich da jetzt ihm nochmal hier die vier geistlichen Gesetze durchdiktieren würde. Also, wenn wir als Ziel haben, dass alle Menschen Christus kennenlernen sollen, dann müssen wir natürlich auch irgendwie ein Stück weit wissen, ja, wer kennt ihn denn eigentlich noch nicht? Welchen Menschen müssen wir auch begegnen? Welche Menschen haben da eine Not? Und manchmal ist es natürlich auch hilfreich zu wissen, wenn jemand handelt auf eine bestimmte Art und Weise, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass wir auch ein bisschen einschätzen wollen, aus welcher Motivation, mit welchem Hintergrund eine Person handelt. Und dennoch glaube ich, dass wir bei diesem Denken auch aufpassen müssen, dass wir Menschen nicht einfach nur als irgendwelche Missionsobjekte sehen. Dass wir vergessen, dass sie erstmal in erster Linie von Gott geliebte Menschen sind. Und es gibt leider viele Berichte oder einige zumindest von Menschen, die sagen, dass sie sich in der Gegenwart von Christen nicht wohlgefühlt haben, weil sie den Eindruck hatten, dass sie nur dann von ihnen geschätzt würden, wenn sie sich zur Gemeinde einladen lassen oder wenn sie den christlichen Flyer mit nach Hause nehmen oder wenn sie mit ihnen über den Lebensstil diskutieren. Wie kriegen wir die Balance hin zwischen dem Anliegen Gottes, dass Menschen ihn kennenlernen und zu ihm kommen, gerade auch durch seine Gemeinde, und einem Umgang mit diesen Menschen, der von Gottes echter und eben nicht vorgespielter Liebe zeugt. Nicht nur Liebe, die liebt, damit die Person in die Gemeinde kommt und die den anderen eben nicht als Objekt sieht. Und wie gesagt, vielleicht ist uns diese Betrachtungsweise ganz fremd und wir fragen uns, wovon ich hier gerade rede. Aber umso mehr gilt uns dann auch der Fokus auf das, was Paulus sagt. Weil Paulus es eigentlich erstmal sehr simpel formuliert. Er sagt, freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit den Weinenden. In anderen Worten, habt Anteil am Leben der Menschen. Was erfreut sie? Was macht sie traurig? In den Zeiten, in denen Paulus gelebt hat, da war eine der philosophischen Richtungen die Stoa. Wir kennen das, diese stoische Ruhe. Die Stoiker, die gingen davon aus, dass man sich lieber nicht von zu viel Freude und zu viel Schmerz, dass man sich darauf nicht einlassen sollte. Also sollte man sich lieber von solchen Gefühlen fernhalten. Paulus wusste, wer von Gottes Liebe getragen ist, der kann sich auch auf andere Menschen und ihre Schwierigkeiten und Hoffnungen einlassen. Und dabei, das macht Paulus auch deutlich, geht es gerade auch um die Menschen, die häufig als niedrig, als Randgruppe betrachtet werden. Das gilt jetzt wieder für die Gemeinde als auch außerhalb der Gemeinde. Wer ist das in unserem Umfeld, diese Randgruppen? Alleinstehende vielleicht? Asylsuchende? Arbeitslose? Paulus sagt quasi, lasst euch mitreißen durch die Erfahrungen derer, die nichts gelten und die nichts darstellen und denen Gott doch so nahe ist. Und wir sollten dabei auch nicht fälschlicherweise denken, dass wir genau die richtige Lösung für ihr Leben parat haben oder dass wir weiser sind, als wir es wirklich sind. Davor warnt Paulus genauso, wie das beispielsweise in den Sprüchen geschieht, wo es heißt, halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und meide das Böse. Oder Jesaja sagt, wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für klug halten. Menschen in ungeheuchelter Liebe begegnen, in denen wir uns einlassen auf ihr Leben. Das ist in der Gemeinde genauso wichtig wie außerhalb. Und so können wir Zeugnis sein für Jesus Christus, der diesen Menschen dort begegnen möchte, wo sie sind. Das heißt natürlich nicht, dass wir den Lebensstil dieser Menschen adoptieren, dass wir den übernehmen. Es bedeutet auch nicht, dass wir nicht auch von dieser Hoffnung sprechen, die in uns ist und die wir in Christus haben. Genau das macht uns ja auch authentisch. Es bedeutet auch nicht, dass es nicht auch im Laufe der Beziehung zu so einem Menschen zu einem Punkt kommen kann, wo ich die Person auch zur Umkehr einlade oder aufrufen kann. Aber nochmal, die Überschrift dieses Abschnitts hier war die echte, nicht vorgetäuschte Liebe, die eben Wege findet, diese Liebe so auszudrücken, dass diese Menschen es auch verstehen. Nicht nur, dass ich es verstehe, sondern dass es diese Menschen auch verstehen, dass diese Liebe tatsächlich da ist. Es wird ohne Frage natürlich aber auch Situationen geben, in denen uns das Leben als Christ ganz bewusst schwer gemacht wird. Ich sage da jetzt nichts Neues, wir haben das auch die letzten Wochen immer wieder betrachtet, die Verfolgung, der Widerstand. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, Menschen wie dieser indische Mann, der das Lied I have decided, ich bin entschieden zu folgen Christus, der dieses Lied inspirierte, oder auch ein Dietrich Bonhoeffer, ein Jim Elliot, die mussten in ganz unterschiedlichen Umständen erleben, dass ihr Leben für Christus ihnen das Leben hier auf der Erde kostete. Menschen weltweit erleben Verfolgung und auch hierzulande erleben Menschen Schwierigkeiten aufgrund ihres Glaubens. Wir haben jetzt schon die Asylsuchenden ein paar Mal erwähnt. Gerade viele der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und die entweder schon Christen sind oder die dann zum Glauben kommen, die erleben Anfeindungen, verbal und körperlich, häufig von ihren Mitflüchtlingen auch. Viele von uns, die müssen erleben, dass ihre Kinder nichts vom Glauben wissen wollen. Und auch das tut weh. Gerade dann, wenn diese Differenzen manchmal dazu führen, dass der Kontakt fast unmöglich ist zu den Kindern. Welche Ratschläge hat Paulus in diesen Situationen? Er sagt, segnet sie. Segnet sie. Verflucht sie nicht. Wünscht ihnen das gute Handeln Gottes in ihrem Leben. Segnen heißt, gut von jemandem zu reden oder Gutes zu jemandem zu reden. Wir wollen gut oder wir sollen gut von diesen Menschen reden, freundlich mit ihnen sprechen und ihnen Gutes zusprechen. Im Urteil dieser Menschen sollen wir auf Gutes bedacht sein. Genauso wie Jesus das auch mit seinem Gebot der Feindesliebe ja bereits deutlich gemacht hatte. Keine Vergeltung, sondern vorbildliches Leben. Und hier muss man noch nicht mal verfolgt werden für den Glauben, Hier geht es vor allem darum, dass wir nicht mit gleichen Mitteln zurückschlagen, eben nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern die zweite Meile gehen. Anders handeln, als es jeder erwarten würde. Wir sollen handeln, wie es im Sinne Gottes vorbildlich wäre, egal in welcher Situation. Es geht darum, diese Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Mit allen Menschen in Frieden leben, sagt Paulus. Frieden, das ist dieses göttliche Shalom, wo es eben nicht nur darum geht, dass kein Krieg herrscht, kein Streit, sondern wo es um ein Miteinander von Menschen geht, und auch hier, das gilt wieder innerhalb der Gemeinde genauso wie außerhalb, um ein Miteinander für Menschen, das auf das Wohl und das Gedeihen des anderen aus ist. Um diesen Frieden geht es, soweit es an uns liegt. Wir wissen, dass das nicht immer möglich ist. Und die letzten Verse unseres Abschnitts, die fassen es nochmal zusammen. Wenn wir Ungerechtigkeit erleben, dann ist es nicht unsere primäre Aufgabe, uns selbst zum Recht zu verhelfen. Ja, das sollen wir nicht außer Acht lassen. Gott ruft Menschen immer wieder auf, lesen wir an vielen Stellen der Bibel, dass wir gegen Ungerechtigkeit in dieser Welt eintreten sollen. Aber wenn man sich das anschaut, geht es weniger darum, dass durch dieses Eintreten uns selbst Recht verschafft wird, dass ich mein eigenes Recht bekomme, sondern dass andere aus ihrer Unterdrückung befreit werden. Und selbst wenn ich vor Gericht stehen oder gehen sollte, ist es mein Auftrag, zuallererst das Böse mit Gutem zu überwinden. Paulus macht das hier sehr deutlich. Wir verlassen das Gemeindegebäude wieder. Draußen begegnen uns drei Jugendliche, die in die nächste Bar zum Feiern gehen und lachend mit skeptischem Blick an uns vorübergehen. Wie begegnen wir ihnen? Auf dem Weg zum Auto, da fällt uns ein, dass wir ein Gemeindeglied schon lange nicht mehr im Gottesdienst gesehen haben. Was machen wir mit dieser Beobachtung? Auf der Autofahrt nach Hause, da müssen wir an unsere Familienmitglieder denken, die Jesus nicht kennen oder nicht kennen wollen. Was ist unsere Reaktion darauf? Zu Hause begegnet uns wieder die junge Familienmutter mit ihren Kindern. Sie sieht noch gestresster aus als heute Nachmittag. Wie verbringen wir jetzt unseren Abend? Jesus, dir gehört mein Leben und Lobpreis. Das ist nicht nur der Titel des Liedes, das wir jetzt miteinander singen wollen, sondern das ist auch in etwas anderer Form genau das, was Paulus am Anfang des 12. Kapitels aus dem Römerbrief sagt, wo er an die Gemeinde schreibt: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das gilt uns jederzeit, wenn wir zu ihm kommen. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Nachfolge kostet. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf, schreibt Paulus. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und alles, was Paulus hier schreibt, ist extrem herausfordernd. Aber genau deshalb sind wir auch gemeinsam unterwegs. Wir sind Gemeinde, weil wir gemeinsam lernen wollen, unser Leben Gott hinzulegen und zu lernen, wie so eine Liebe aussehen kann, untereinander, zu anderen, diese Liebe Gottes, mit der er uns zuerst geliebt hat. Amen.